das war der Punkt, wo ich gecheckt habe, okay, ich habe gerade ein Kind verloren. Hm. Und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich halt in ein paar Monaten auch so ein kleines Baby. Und jetzt, wo ich das erzähle, kriege ich echt nochmal Gänsehaut am ganzen Körper. Das war ja einer der schlimmsten Tage auch meines Lebens. Also ich habe wirklich den Rest des Tages geheult. Oh, sorry.
Oh Mann.
Ja, alles okay.
Willst du kurz eine kleine Pause machen?
Oh, ich atme immer tief durch.
Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Ja, willkommen zurück oder Gude, um in meinem Jargon zu bleiben. Sophia ist selbstverständlich auch wieder mit am Start und ich weiß ja gerade so ein bisschen, was bei euch abgeht. Also traue ich mich eigentlich fast gar nicht zu fragen, ob du Team Rakete oder Team Zerquetscht bist.
Definitiv Team Zerquetscht, weil ich habe Corona, mein Kind hat Corona, mein Mann ist irgendwie noch Last Man Standing. Aber ja, ich habe heute einmal in der Apotheke gefrühstückt, damit wir hier diese Aufnahme heute machen können.
Oh nein. Ja, wir werden heute also das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber das passt auch ganz gut zu unserem Thema, denn heute geht es um Kinderwunsch und Fehlgeburten. Sophia wird von ihren Abgängen und einer Eileiterschwangerschaft erzählen. Ich werde mich hier so ein bisschen zurücknehmen, weil ich zu den Frauen gehöre, die tatsächlich sehr schnell und problemlos schwanger geworden sind und mein erstes Kind auch die erste Schwangerschaft war. Es wird hier also gerade für Sophia sehr, sehr persönlich, sehr emotional. Wir haben auch im Vorfeld natürlich gesprochen, wie wir diese Folge machen, wie das ablaufen soll und so weiter. Und obwohl wir ja in unserer Freundschaft, würde ich mal sagen, eigentlich sehr eng sind, habe ich auch so Sachen gesagt wie, oh Gott, ich wollte jetzt nicht irgendwie zu nahe treten und ich hoffe, das war jetzt nicht unsensibel. Und du hast mir diesen Zahn ja eigentlich sofort gezogen, ne?
Ja, absolut. Also du kannst mir wirklich jede Frage stellen und ich finde es total lieb von dir, dass du da so sensibel versuchst, mit umzugehen, weil bei anderen Frauen wird es sicherlich auch anders sein, so der Umgang, dass die da weniger offen mit umgehen. Aber heute ist jede Frage erlaubt.
Genau, also heute kommt hier alles auf den Tisch. Wir beziehungsweise vor allem Sophia wollen heute ganz offen mit diesem Thema umgehen, das ja eigentlich immer noch ein Tabuthema ist. Ganz kurz, bevor es so richtig losgeht, hast du das auch so empfunden als Tabuthema?
Also ich denke, es ist schon mittlerweile besser geworden, dass es von ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten noch viel krasser war. Aber also die Tatsache, dass fast alle immer noch 12 Wochen warten, bis die anderen von der Schwangerschaft erzählen, ist ja immer noch so eine magische Zahl, die irgendwie kursiert. Und wenn man jetzt nicht unbedingt in dieser Social-Media-Bubble ist, wo so die ganze Zeit irgendwie Awareness geschaffen wird, dann ist es definitiv immer noch ein Tabuthema. Und ich glaube, viele wissen überhaupt gar nicht, wie man damit umzugehen hat und wissen auch überhaupt nicht, dass Fehlgeburten auch was recht Normales sind. Also kommen wir später nochmal zu, wie häufig das eigentlich ist.
Ja, dazu kann ich auch direkt was sagen eigentlich. Damit wollte ich auch einsteigen. Also du machst ja eine perfekte Moderationsüberleitung für mich. Nee, weil also bis ich dann schwanger wurde oder wir beschlossen hatten, dass wir es mal probieren. Wir haben es auch einfach irgendwie drauf ankommen lassen und beim übernächsten Zyklus war ich dann schwanger. Aber bis dahin wusste ich gar nicht, wie häufig Fehlgeburten eigentlich stattfinden. Dass das gar nicht so selten ist. Weswegen das ja eigentlich so absurd ist, dass das immer noch ein Tabuthema ist, denn ich habe da mal recherchiert und zwar, also mehr als jede 10. Frau weltweit erleidet mindestens einmal im Leben eine Fehlgeburt. Hochgerechnet sind das weltweit 23 Millionen Aborte oder anders ausgedrückt 44 pro Minute.
Krass.
Oder? Also 44 Menschen pro Minute gehen verloren. Also die Menschen, die nie auf die Welt kommen werden.
Es ist super heftig. Ich glaube, bei den meisten ist es so, dass sie innerhalb von 3 Zyklen schwanger werden. Ich glaube, das ist so das Häufigste. Aber mir hat auch meine Frauenärztin gesagt, dass Frauen, die 3 Kinder oder mehr haben, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit schon eine Fehlgeburt erlitten haben. Und das kann ich so aus der anekdotischen Evidenz auch bestätigen, als ich mal so im Bekanntenkreis gefragt habe oder auch in meiner Familie, dass das halt einfach gar nicht so selten ist. Und lustigerweise öffnen sich die Frauen dann auch super gerne, wenn man das Thema halt von sich aus mal anspricht.
Ja, ich kenne das aus meinem Umfeld, kenne ich auch einige, die eine Fehlgeburt hatten. Und vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir wissen, wovon wir hier sprechen. Von einer Fehlgeburt spricht man, wenn der Fötus vor der 20. bis 24. Schwangerschaftswoche abgeht, das Kind unter 500 Gramm wiegt. Und danach, sprich nach der 24. Woche und 500 Gramm oder mehr, würde man nicht mehr von einer Fehlgeburt, sondern von einer Totgeburt sprechen. Entweder weil das Kind während oder vor der Geburt im Mutterleib verstorben ist. Nur damit wir hier mal so eine Basis geschaffen haben, worum es hier geht. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen erstmal chronologisch vor. Wie fing das denn bei dir mit der Kinderwunschphase an, bei dir und deinem Mann?
Also unsere Ausgangssituation ist folgende. Ich bin gesund, mein Mann ist gesund und mein Frauenarzt hat mir immer große Fruchtbarkeit nachgesprochen. Jedes Mal, wenn ich zum Kontrolltermin war, hat er da irgendwie die Eibläschen gesehen und meinte, Mensch, also Sie können ja schwanger werden, wenn man Sie nur anschaut, dann müssen Sie ganz vorsichtig sein und aufpassen. Und habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie mal zum Problem werden könnte.
Kann ich da direkt einmal kurz reingrätschen? Sorry, ja, nee, weil bevor wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, habe ich auch immer so gedacht, so, weil dir wird ja auch von allen gesagt, so verhütet bloß, man kann so schnell schwanger werden, ja. Das ist so schnell passiert und dann beschäftigt man sich mit dem Thema und denkt sich so, warte mal.
Es geht 10, 20 Jahre nur darum, nicht schwanger zu werden und dann geht es plötzlich darum, schwanger zu werden und also beides hat irgendwie so seine Hürden, sage ich mal.
Ja, weil du sagst selber gerade schon, ihr wart beide gesund oder so, weil am Ende findet man bei den allerwenigsten eine Ursache, glaube ich auch, für, also warum?
Nee, bei den allermeisten findet man eine Ursache, ist tatsächlich so.
Wirklich? Also, ich habe das Gegenteil gelesen.
Echt? Okay, ich kann da später nochmal drauf eingehen, wenn ich dann über das Kinderwunschzentrum spreche, wo wir sind. Bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten stecken Autoimmunkrankheiten, Gelbkörperhormonschwäche oder auch ja, eine Infektion, also so Geschlechtskrankheiten oder auch andere Infektionskrankheiten dahinter.
Okay.
Bei ganz vielen wird eine Ursache gefunden.
Ja, interessant, weil ich nämlich da auch mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen habe und mir wurde auch das Gegenteil erzählt oder ich habe auch das Gegenteil gelesen, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, beispielsweise das Alter der Schwangeren oder eine Vorerkrankung wie Diabetes oder Bluthochdruck oder so. Oder was auch häufiger ist, eine Fehlbildung des Fötus und dann die Natur quasi sagt, nee, das würde eh nicht funktionieren in dem Sinne. Genau, aber ihr wart ja gesund.
Genau, wir waren gesund. Wir sind dann irgendwann zusammengezogen, haben uns verlobt und kurz darauf folgte auch so der Entschluss, man kann es jetzt mal drauf ankommen lassen. Also wir hatten prinzipiell einen Kinderwunsch, haben noch nicht so genau konkret ausgeplant und wir haben uns dann darauf geeinigt, es einfach mal darauf ankommen zu lassen, weil ich auch schon so zu meinem Mann meinte, ja, bei den meisten dauert das so 3-4 Monate, bis man denn schwanger ist, vielleicht auch sogar ein bisschen länger. Für meinen Mann war das eher so eine Nebenbei-Angelegenheit, der hat sich, glaube ich, keine großen Gedanken gemacht. Und für mich lag aber schon voll der Fokus drauf. Also das Thema hat sich bei mir schon so richtig manifestiert und ich war einfach übertrieben in diesem klassischen Babyfieber. Also ich konnte teilweise auch an nichts anderes mehr denken als,
wie alt warst du
jetzt
da,
möchte ich ein Baby. Da war ich 23 Jahre alt.
Okay,
das cool. War so Anfang 2019, genau. Mhm. Dann haben wir es drauf ankommen lassen und ich bin tatsächlich im ersten Zyklus, beim ersten Versuch sofort schwanger geworden. Mein Mann war ein bisschen überrascht, wenn nicht sogar leicht schockiert und ich war einfach total happy. Und eine Woche später, dann habe ich aber schon starke Krämpfe bekommen und eine starke Blutung und habe direkt einen Termin bei meiner Frauenärztin gemacht. Und ja, sie meinte zu mir, oje, tut mir total leid, es passiert ganz oft, der Körper, der regelt so dysfunktionale Schwangerschaften ganz, ganz schnell von alleine. Und nächstes Mal klappt's auf jeden Fall.
Ist auch erstmal eine brettharte Aussage. So, nächstes Mal klappt's auf jeden Fall. Ist halt so ein Versprechen, das, von dem sie ja nicht weiß, ob sie es halten kann.
Ja, das stimmt. Wobei ich ja im Laufe der Zeit mit zwei verschiedenen Gynäkologinnen Kontakt hatte. Also ich glaube, diese positive, hoffnungsvolle Ausstrahlung, ich glaube, dass die auch eine recht wichtige Rolle spielt, weil, da werde ich später noch drauf eingehen, irgendwann verliert man die Zuversicht und die Hoffnung. Und wenn da jemand ist, der halt eine Fachkraft ist und dir sagt, es wird klappen, du wirst schwanger, dann gibt einem das schon so ein bisschen Sicherheit irgendwie. Das ist schon so ein Strohhalm, an dem man sich irgendwie festhalten kann. Genau, da habe ich mir noch keine großen Sorgen gemacht. Und ein paar Monate später war dann genau das gleiche Spiel. Also ich hatte dann auch wieder krasse Schwangerschaftsanzeichen und habe einen Test gemacht, der war auch sofort positiv. Und eine Woche später war dann genau das gleiche Spiel. Also ich hatte extreme Krämpfe, eine super starke Blutung. Ich weiß noch, ich saß damals in der Uni in einem Seminar und bin auf Toilette und kam wieder und mir war eigentlich klar und ich wusste, okay, mir geht gerade halt diese Schwangerschaft wieder ab.
Weil es auch genauso war wie beim ersten Mal, oder?
Genau, ja. Und ich bin dann, habe meine Seminarleiterin, eine ganz, ganz nette Doktorin, mit der wir auch per Du waren, habe sie kurz gebeten, mit mir vor die Tür zu kommen, habe ihr gesagt, ja, ich habe gerade eine ganz, ganz starke Regelblutung, habe ich gesagt, bekommen und ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Und sie meinte dann, kein Problem, geh nach Hause, ruh dich aus, alles Gute. Dass ich wahrscheinlich gerade eine Schwangerschaft habe, die abgeht, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verraten, was wahrscheinlich auch okay gewesen wäre. Genau, dann das gleiche Spiel, ich bin wieder zu meiner Frauenärztin. Sie hat mir eigentlich genau das gleiche gesagt und meinte dann noch so, alle guten Dinge sind drei. Und der Spruch, ja, der war das schon echt ein bisschen flapsiger so. Und da habe ich auch wirklich angefangen, mir Sorgen zu machen. Also da habe ich schon so ein bisschen die Zuversicht verloren, weil da einfach diese Leichtigkeit nicht mehr da war. Und ich war halt zweimal sofort schwanger und zweimal ist es zum gleichen Punkt abgegangen. Und da habe ich schon so an Sachen gedacht, wie eine Hormonstörung, Autoimmunerkrankung, versteckte Infektionskrankheit und sowas.
Hast du dann deine Ärztin mal gefragt, ob man da irgendwie Tests machen kann oder so? Oder hat sie dich quasi entlassen mit den Worten, ajo, dann probier's halt nochmal?
Ja, genau. Das war dieses Ajo, dann probiert es auch nochmal. Und sie meinte, dass man erst genauer nachguckt nach 3 Fehlgeburten. Also nach 3 Fehlgeburten in der Regel wird genauer nachgeschaut und da wird man dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Nun kommt dazu, dass ich halt sehr, sehr jung war mit 23, dass man da halt noch recht viel Zeit hat. Sie meinte, wenn deine Frau ist mit, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40, die einen Kinderwunsch hat. Sie meinte, da wartet man in der Regel nicht ganz so lange. So, da stellt man die sofort auf den Kopf, weil da möchte man, dass es baldmöglichst funktioniert. Weil das beste biologische Alter für eine Schwangerschaft einfach unter 30 ist. Das ist die reine Statistik. Da sind die meisten Schwangerschaften funktional.
Mit der Aussage hat mich meine Frauenärztin auch damals empfangen. Ich bin dahin, nachdem irgendwie einen Tag, nachdem mein Schwangerschaftstest positiv war, weil ich irgendwie dachte, naja, ich lasse mir das nochmal von meiner Ärztin bestätigen. Ich habe damals, bis ich den allerersten Ultraschalltermin hatte, habe ich, glaube ich, 10 Schwangerschaftstests oder so gemacht, um immer zu gucken, ob der immer noch positiv ist. Und sie meinte auch so, ja, ich war da 25, glaube ich. 25 oder 24, bin mir gerade nicht mehr sicher. Und sie meinte so, ja, nie geraucht, keine Vorerkrankungen, 25, perfektes biologisches Alter und so weiter. Und dann macht man sich natürlich erstmal keine Sorgen. Aber in deinem Fall verstehe ich es halt nicht so ein bisschen, weil du hast dann 2 Fehlgeburten gehabt und mal angenommen, es hätte irgendwie eine medizinische Ursache gehabt. Warum das nicht so früh wie möglich feststellen? Also warum den Leidensweg potenziell verlängern? Das finde ich irgendwie, also da gucke ich von außen drauf.
Weil es bei vielen einfach dann keine pathologischen Hintergründe hat. Weil bei ganz vielen ist es einfach so, dass die Schwangerschaft sich halt nicht richtig entwickelt, die Zellteilung nicht richtig funktioniert und der Körper, wie sie meinte, das von selbst erledigt. Früher hätte man das gar nicht als Fehlgeburt irgendwie interpretieren können, dann wäre es eine verspätete Regelblutung gewesen, weißt du? Also durch diese Schwangerschaftstests, die man sich halt holen kann, diese Frühtests, wo man quasi ab Ausbleiben der Periode testet. Ja, deswegen, also hätte ich gar keinen Test gemacht, dann hätte ich vielleicht gedacht, oh, Periode eine Woche zu spät und sehr stark diesmal. Okay. So, dann hätte ich das gar nicht anders interpretieren können.
Waren das denn Periodenschmerzen, die Krämpfe, die du hattest? Also hätten das, wenn du es nicht gewusst hättest, hättest du das auch als Periodenschmerz interpretieren können oder war das anders?
Ja,
war
schon so mal 10. Also es war schon extrem, war schon ein sehr krasser Krampf, weil die Gebärmutterschleimhaut hat sich ja dann auch in gewisser Maßen noch weiter aufgebaut als sonst und dementsprechend hat der Körper da auch ein bisschen mehr zu arbeiten gehabt, um die dann abzubluten. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging, weil jetzt wird's richtig abgefuckt.
Bist du das ist auch so ein Disclaimer. Ja, ich weiß nicht, aber ja, erzähl.
Okay, also jetzt fängt so ein bisschen für mich der Horrortrip an. Ich war bei meiner Frauenärztin und sie meinte halt, ja, tut mir leid, gleiches Spiel schon wieder, alle guten Dinge sind 3. Hat mich entlassen und ich bin 2 Tage darauf in Urlaub geflogen, nach Sardinien mit meiner Schwester. Und ich hatte schon auf dem Flug krasse einseitige Unterleibsschmerzen und habe mich echt unwohl gefühlt, konnte gar nicht richtig sitzen. Und die erste Nacht, die habe ich auch gar nicht überstanden ohne Ibuprofen und so eine behelfsmäßige Wärmflasche, die mir meine Schwester da irgendwie gebastelt hat. Und dann am ersten Morgen beim Frühstück war ich leichenfahl, hatte übelst so einen halben Kreislaufzusammenbruch, habe nichts runterbekommen so an Frühstück. Und meine Schwester hat mich nur so angeguckt, also sie ist auch Krankenschwester, gut, ein ganz guter Zufall gewesen, hat mich angeguckt und meinte so, Sophia, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ja, die war dann schnell getroffen, weil auf Sardinien, auf so einer kleinen Insel, gab es nicht so viele Krankenhäuser. Wir mussten dann da eine Stunde hinfahren und dann kam ich dort in die Notaufnahme und dann auch direkt, nachdem ich da meine Story mit Google Translate und Händen und Füßen irgendwie erzählt habe, kam ich direkt mit Verdacht auf Eileiterschwangerschaft auf die gynäkologische Station.
Und wusstest du da schon, dass du schwanger bist?
Ich dachte ja, dass die Schwangerschaft abgegangen ist. Das war das, was mir die Ärztin erzählt hat.
Ach so.
Richtig.
Das heißt, es war jetzt keine dritte Schwangerschaft?
Genau.
Sondern es war die zweite, von der du dachtest, die wäre eigentlich schon beendet? Ah,
richtig.
Okay.
Sie hat einen Ultraschall gemacht und hat den Uterus, die Gebärmutter abgeguckt und meinte, tut mir leid, ist nichts im Uterus. Und hat auch noch so links und rechts geguckt und meinte so, ja, und Eileitern ist auch nichts. Und fahren Sie mal in Urlaub und danach treffen wir uns wieder und so weiter. Mhm. Genau, das heißt, ich dachte, es ist abgegangen und war dann aber am Ende mit Verdacht auf eileiter Schwangerschaft in Sardinien oder auf Sardinien auf der gynäkologischen Station. Und dann hatte eine Ärztin gefühlt Ewigkeiten mit dem Ultraschall geguckt, also mit einem auch mit einem vaginalen Ultraschall, weil in dem Stadium kann man ja noch gar nicht von außen über die Bauchdecke gucken. Da hat sie eine zweite Ärztin dazu gerufen, beides sehr junge Ärztinnen, und die haben dann zu zweit ewig geguckt. Und die Diagnose war dann Gravidanza extrauterina, den Begriff werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Das bedeutet eine Schwangerschaft außerhalb des Uterus, beziehungsweise außerhalb der Gebärmutter, und somit eine Eileiterschwangerschaft.
Krass.
Das war ein Schock, ja.
Und dein Mann war ja nicht mit dabei, du warst mit deiner Schwester.
Genau, mein Mann war nicht dabei. Ich war das allererste Mal mit meiner Schwester im Urlaub. Wir wollten uns das allererste Mal in unserem Leben zu zweit so eine richtig schöne Zeit machen.
Scheiße. Aber auch um die zwei Fehlgeburten zu verarbeiten, war das so dein Umgang damit, zu sagen, jetzt gönne ich mir einen Urlaub mit meiner Schwester? Oder wie? Ich habe so viele Fragen gerade, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
alles
soll.
Alles gut, stell sie einfach. Nee, das war nicht so die Intention. Der Urlaub war auch schon, oder ich weiß es gar nicht mehr, nee. Das war einfach, wir wollten einfach mal zu zweit in Urlaub, weil, wie gesagt, sie war in der Zeit noch zur Ausbildung zur Krankenschwester und hatte einen extrem, extrem belastenden, stressigen Alltag, war total urlaubsreif und ich hatte auch Lust, mal mit ihr wegzufahren. Lustigerweise, vor unserem Urlaub war sie auf der gynäkologischen Station eingesetzt, wollte eigentlich mal im Urlaub nichts damit zu tun haben, und wo landet sie? Auf Sardinien, auf der gynäkologischen Station mit ihrer Schwester. Also es war wirklich von vorne bis hinten ein Horrortrip. Also es geht jetzt noch weiter. Genau, mein Mann war nicht dabei, beziehungsweise damals waren wir verlobt. Bin dann von diesem Stuhl runtergestiegen und ich bin einfach nur weinend zusammengebrochen. Also so ein richtiger Heulkrampf-Zusammenbruch mit Zittern, Schluchzen, und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und es war wirklich die totale Verzweiflung. Ich habe nur in den Augen dieser beiden Ärztinnen einfach so viel Mitleid gesehen. Also die konnten mir in dem Moment einfach nicht helfen und sie wussten, okay, die Frau ist am Arsch, so, und ja, mir ging es wirklich furchtbar, denn meine allerschlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Ich weiß noch, wie ich in diesem Flieger saß und diese Unterleibsschmerzen einseitig hatte. Man hat ja vorher auch ein bisschen gegoogelt und ich wusste, das ist ein Symptom für eine Eileiterschwangerschaft. Und ich dachte so, ja, das Allerschlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass ich eine Eileiterschwangerschaft habe und in Italien jetzt irgendwie operiert werden muss und meine Eileiter verliere. Aber so schlimm kann es ja gar nicht kommen.
Man denkt ja nicht so in Worst-Case-Szenarien, ja.
Ganz genau. Und man stellt sich ein Worst-Case-Szenario vor und das tritt dann eh nie ein.
Ja.
Und es ist bei mir aber eingetreten. Und das war der krankeste Schlag in mein Gesicht, den ich je erlebt habe. Das war wirklich heftig. Ja, und dann wurde ich stationär aufgenommen. Der ganze Gang auf der Gyn war halt voll mit Frauen, mit neugeborenen Babys in ihren kleinen Bettchen. Mhm. Und ich habe so das allerletzte Zimmer am Ende des Ganges bekommen. Das war dann erstmal so die Ausgangslage.
Ja, weil, also nicht, dass ich mir jetzt anmaßen will, das komplett nachempfinden zu können, aber so in Ansätzen vielleicht, weil ich in der 15. Schwangerschaftswoche, wo man ja eigentlich sagt, das ist nach diesen 3 Monaten, nach dieser 12-Wochen-Grenze, wo man sagt, okay, jetzt je nach Alter sinkt das Risiko einer Fehlgeburt auf etwa 1% oder drunter, hatte ich eine relativ heftige Blutung. Und da sind auch so richtige so Blutklumpen so aus mir rausgeflossen. So das ganze Bad war so eine einzige Blutlache in meiner Erinnerung. Und die Panik, die ich in dem Moment hatte und wie wir ins Krankenhaus gerast sind, ich weiß gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit. Gott sei Dank hat uns irgendwie kein Polizeiauto angehalten. Und dann dieser Moment, wo dann aber die Ärztin mir gesagt hat, nee, alles okay, war wahrscheinlich eine Kontaktblutung oder so. Da ist das Herzchen, das schlägt noch. So, ich bin da vor Erleichterung dann heulend zusammengebrochen. Aber diese Momente davor, und mein Mann durfte auch nicht mit rein, weil da ja Corona dann war. Und dieser Moment, wo du denkst, oh Gott, jetzt ist vielleicht oder wahrscheinlich irgendwie alles vorbei, das ist ja so wirklich, das zerreißt dich ja richtig.
Komplett. Und jetzt stell dir vor, dass halt diese Befürchtung von dir sich dann bewahrheitet in diesem Moment. So, das
deswegen
kann man gar nicht richtig.
Deswegen will ich gar nicht sagen, dass ich mir das anmaßen möchte, nachzuempfinden, wie du dich gefühlt hast. Das muss mein Gefühl mal 100 gewesen sein. Aber ja, ich versuche einfach so ein bisschen nachzuvollziehen, was da mit dir passiert ist. Vor allem dann danach, wenn du in dem Zimmer warst und dann alleine gewesen bist, wenn ich das...
Genau, ich erzähle mal ein bisschen weiter. Ich war dann alleine in dem Zimmer und es war auch schon kurz darauf klar, dass ich operiert werden muss. Weil, genau, ich kann mal auch so ein bisschen erzählen, was macht der Eileiter überhaupt. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen interessant, um so die Architektur nachzuvollziehen. Also der Eileiter ist die Verbindung zwischen Eierstöcken und Uterus. Uterus ist die Gebärmutter. Und die Eizellen, die reifen die Follikelbläschen im Eierstock und springen dann in den Eileiter. Die wandern dann durch den Eileiter durch und werden im besten Fall auf dem Weg in den Uterus von einem Spermium befruchtet. Und diese befruchtete Eizelle, die nistet sich dann im gemachten Nest in der Gebärmutterwand ein. Beziehungsweise Gebärmutterschleimhaut, da nistet sich die Eizelle ein. Und was bei mir passiert ist, die Eizelle wurde befruchtet auf dem Weg in die Gebärmutter und hat sich dann leider am Eileiter eingenistet und ist nicht weitergewandert. Und da hat sich dann quasi eine an sich funktionale Schwangerschaft eingenistet und da ist auch dann der Embryo weitergewachsen und hat es halt nicht an die richtige Stelle geschafft. Mhm. Eine Eileiterschwangerschaft kann eigentlich nicht ausgetragen werden.
Weißt du, wie oft sowas vorkommt, so eine Eileiterschwangerschaft?
Ja, 1% aller Schwangerschaften sind eine Eileiterschwangerschaft.
Also auch sehr, sehr selten.
Es ist sehr, sehr selten, ja. Genau, und es war dann kurz darauf klar, dass ich operiert werden muss und dass auch der Eileiter nicht erhalten bleiben kann. Das hat mich auch nochmal so krass erschüttert. Mhm. Ich hatte so extreme Ängste und auch so richtiges Misstrauen gegenüber den Ärzten, weil ich manchmal in einem fremden Land, die konnten alle nicht so wirklich Englisch. Ich habe mich so hilflos und so ausgeliefert gefühlt, weil es war auch klar, ich darf dieses Krankenhaus jetzt nicht verlassen, weil eine Eileiterschwangerschaft kann im allerschlimmsten Fall halt tödlich verlaufen. Wenn der Embryo zu groß wird und der Eileiter ruptiert, was auch zum Beispiel auf einem Flug passieren kann, also dass ich geflogen bin damit, war halt so ein krasses Risiko für mich. Wenn der Eileiter ruptiert, also reißt oder platzt, dann kann es halt zu inneren Blutungen kommen. Und da kann man halt auch so recht schnell dann draufgehen. Also das ist wirklich Alarmstufe Rot dann bei einer Eileiterschwangerschaft. Das ist nichts, wo man dann sagt von wegen, naja, kommen Sie nächste Woche nochmal wieder, gerade ist irgendwie viel los. Ich war geschockt, dass die mir halt meinen Eileiter wegnehmen wollen, weil meine Fortpflanzungsorgane waren mir einfach absolut heilig. Ich lag dann da auch in diesem Bett und habe halt irgendwie gegoogelt, kann man noch mit einem Eileiter schwanger werden? Auch diese IVF-Sachen gegoogelt, also In-vitro-Fertilisation. Was ist, wenn der andere Eileiter auch irgendwie dysfunktional ist und sich da nächstes Mal was festsetzt? Also dieses Gedankenkarussell hat sich unfassbar gedreht bei mir. Genau, ich habe dann mit den Ärzten dort ausmachen können, dass die meinen anderen Eileiter testen. Also es gibt einen Test, den man machen kann, nämlich dass durch den Eileiter eine Flüssigkeit gespült wird und damit wird die Durchlässigkeit getestet. Okay. Kurz vor der OP hatte ich dann auch so extrem starke Schmerzen und so ein Fremdkörpergefühl und einfach so mein ganzer Körper, ich wusste einfach, ich habe mich so schlecht gefühlt, ich wusste, das Ding muss jetzt raus. Also ich war dann auch schon fast so ein bisschen froh, dass es endlich soweit ist, weil ich habe gemerkt, okay, was da gerade mit mir passiert, das ist nicht in Ordnung.
Ich finde es gerade ultra schwierig, das zu formulieren, aber am Ende des Tages war es ja irgendwie eine Schwangerschaft, das heißt, potenziell wäre da ein Mensch in dir herangewachsen. Konntest du das überhaupt noch so betrachten oder war das für dich dann wie so eine Art Operation wie von einer Krankheit?
Das war zu dem Zeitpunkt erstmal so eine Operation wie von einer Krankheit. Ich werde später noch drauf eingehen, wann so dieser Moment kam, wo ich gecheckt habe, dass ich gerade ein Baby verloren habe. Das war nämlich auch so ein krasser Turning Point. Das erzähle ich gleich noch. Ich hatte schon also diese Operation, das ist eine laparoskopische Operation, so ein minimalinvasiver Eingriff und davon hatte ich schon welche in meinem Leben. Ich hatte schon eine Blinddarm- oder Appendix-Entnahme und ich hatte auch schon so eine Dermoidzyste am Eierstock. Und das wurde beides laparoskopisch entfernt. Also man kriegt drei Löcher in den Bauch geschnitten, ganz kleine, so 2 Zentimeter. Und da werden halt so lange Instrumente eingeführt mit Kamera und was man alles so braucht. Und da wird man dann so minimalinvasiv operiert. Und davon erholt man sich auch körperlich sehr schnell. Also die OP verlief bei mir auch sehr, sehr gut. Kurz danach ging es mir auch echt okay. Ja, ich war rechnerisch, war ich in der 7. Woche schwanger. Und der Embryo war auch schon 4 bis 5 Zentimeter groß, was halt echt gar nicht mal so klein ist. Aber es gab Gott sei Dank noch keinen Herzschlag. Also das hatte ich dann auch gefragt. Ja, sie haben mir gesagt, es gab noch keinen Herzschlag. Und das war mir irgendwie wichtig. Oder es war so ein bisschen erleichternd. Irgendwie so die Gewissheit, okay, das war schon Leben, aber halt noch nicht ganz so lebendig.
Verstehe.
Wenn du irgendwie weißt, was ich meine. So.
Ja.
Genau, und dann kam dieser Moment, wo ich gerade meinte, dieser Turning Point. Ich hatte dann einen Tag später einen extremen Hormondrop, weil wenn man schwanger ist, dann wird ja das Hormon HCG freigesetzt im Körper. Das ist auch das Hormon, was dafür sorgt, dass der Schwangerschaftstest dann positiv ist. Und dieses Hormon sorgt natürlich auch für alle Schwangerschaftssymptome. Und dadurch, dass mir die Schwangerschaft dann entnommen wurde, ist dieses Hormon von heute auf morgen abgefallen. Dazu kam der Beginn einer extrem starken Ablutung, also wirklich so heftig, wie ich es noch nie erlebt habe.
Weil auch dann die Gebärmutterschleimhaut abgebaut wird vom Körper,
richtig,
oder?
Richtig, genau. Also da war halt auch ordentlich Gebärmutterschleimhaut schon aufgebaut, weil mein Körper ja dachte, er ist schwanger und er macht ein richtig schönes, dickes Nest. Das musste alles wieder raus. Ich hatte extreme Krämpfe. Und wie schon gesagt, dieser Hormondrop, also total depressive Stimmung. Und ich erinnere mich, ich bin dann auf Toilette gegangen, diesen ganzen Gang entlang und kam wieder zurück in mein Zimmer und habe auf dem Weg so eine Mama gesehen mit so einem super kleinen, mini neugeborenen Baby. Und das war der Punkt, wo ich gecheckt habe, okay, ich habe gerade ein Kind verloren. Und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich halt in ein paar Monaten auch so ein kleines Baby. Und jetzt, wo ich das erzähle, kriege ich echt nochmal Gänsehaut am ganzen Körper. Das war das war ja einer der schlimmsten Tage auch meines Lebens. Also ich habe wirklich den Rest des Tages geheult. Oh, sorry.
Oh Mann.
Ja, alles okay.
Möchtest du kurz eine kleine Pause machen?
Ach, ich atme einmal tief durch. Das war echt heftig. Also mir ging es, glaube ich, noch nie so schlecht. Ich habe wirklich den Rest des Tages einfach Rotz und Wasser geheult und das war die totale Verzweiflung. Puh. Ey, wir haben Deep Talk versprochen, ihr kriegt den Deep Talk.
Ja, wirklich.
Ich trinke mal einen Schluck.
Ja, mach mal, ich kann ja ein bisschen was erzählen, weil ich mir halt natürlich nur auf eine quasi abstrakte Art und Weise darüber Gedanken machen konnte. Klar, in den ersten 12 Wochen habe ich mir auch irgendwie Sorgen gemacht und wir waren beide irgendwie so ein bisschen nervös und so, weil am Ende weißt du ja nicht, ne? Und mir kam halt irgendwie so der Gedanke, wir gehen immer davon aus, dass Kinderkriegen sowas Alltägliches ist, weil du immer sowas hörst wie, ja, tausende Frauen.
Alle kriegen Kinder.
Die kriegen jeden Tag Kinder und dann du denkst halt so, das ist das Normalste in der Welt und das, wenn das das Normalste der Welt ist, dann scheint das ja einfach zu sein. So, also dann scheint das, wenn das so oft passiert, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es super einfach sein muss. Und was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man dann denkt, es muss so einfach sein, weil es so vielen Leuten passiert, dass dann vielleicht so eine falsche Erwartungshaltung aufgebaut
absolut.
Wird. Dass man,
ja, absolut.
Und es deswegen so stigmatisierend ist auch und sich Frauen vielleicht deswegen so schuldig und allein fühlen, so denken, so andere Frauen können das doch auch, warum konnte mein Körper das jetzt nicht?
Ja, da können wir später nochmal drüber sprechen, was diese Kinderwunschzeit, die ja gleich noch ein bisschen weitergeht, für Auswirkungen hatte. Da kommen auch so Sachen ins Spiel wie totale Wut auf den eigenen Körper. So, warum kriegst du dummer Scheißkörper es nicht hin, schwanger zu werden? Was ist so schwer? Genau, ich hab mich wieder ein bisschen gefangen. Ich erzähl mal weiter. Ja, also ab da begann dann eigentlich auch die Genesung. Also die körperliche auf jeden Fall, die körperlichen Wunden sind sehr schnell geheilt. Die seelischen haben eine Weile gebraucht. Also ich konnte dann auch Gott sei Dank Ende der Woche nach Hause fliegen. Wir konnten unseren regulären Flug nehmen. Wir hatten, glaube ich, 6 Tage Urlaub gebucht. Davon war ich 5 Tage im Krankenhaus. Das war immer so komplett scheiße. Und meine Schwester halt immer zwischen Hotel und Krankenhaus hin und her gependelt mit dem Auto. Musste auch mal so eine Stunde fahren und so. Also von vorne bis hinten ein Horrortrip. Und für uns beide traumatisch. Wir haben echt eine Weile gebraucht, bis wir das irgendwie verdaut hatten. Genau, diese seelischen Wunden, die haben lange gebraucht, bis eigentlich ins erste Trimester der Schwangerschaft, die mir jetzt mein Sohn geschenkt hat. Und wie man jetzt gerade sieht an meiner Erzählung und Reaktion gerade, sind da Wunden wahrscheinlich immer noch nicht so ganz geheilt. Vielleicht geht's auch gar nicht so richtig.
Können wir, bevor wir zu deiner Kinderwunschzeit kommen, vielleicht nochmal ganz kurz drüber, also ich hatte nämlich so Fragen, wie dann der Umgang damit so gewesen ist. Weil wenn wir jetzt kurz quasi einen inhaltlichen Cut machen, ist das, was jetzt quasi 2 Abgänge gehabt und eine Eileiter Schwangerschaft. Also im Schnitt waren es 2 Schwangerschaften, aber
genau. So nee, es war ein früher Abgang und dann eine Situation, wo die Ärztin meinte, es sei ein Abgang und es war eigentlich eine Eileiterschwangerschaft, wo dann der Eileiter entnommen wurde.
Genau, ich habe mir ein paar Interviews mit Fachärzten durchgelesen und
du Streber.
Ja, ich wollte mich, weil ich dachte, ich kann emotional nicht so viel beitragen, deswegen informiere ich mich so ein bisschen.
Ja, super. Du machst den Infoteil hier heute.
Viele sagen, dass es quasi so 2 Kategorien gibt, wie Frauen das dann danach betrachten. Und zwar, es gibt solche Frauen, die das als dieselbe Art von Verlust empfinden, wie wenn jemand gestorben ist, der schon auf der Welt war. Also irgendwie ein Verwandter und Freund von dir, der dich halt schon dein Leben begleitet hat oder so. Oder, dass es eher eine Trauer über die verlorene Zukunft und zerstörte Hoffnungen ist. Könntest du dich da einordnen, ja?
Okay. Absolut. Finde ich voll interessant, dass es da überhaupt einen Split gibt, weil das ja alles, wenn man es selber empfindet und erlebt, so ultra subjektiv ist. Und eigentlich ganz schön zu hören, dass man das sogar so ein bisschen kategorisieren kann. Definitiv Zweiteres. Ich dachte dann auch sowas wie irgendwie, was für ein Baby wäre das gewesen? Es hätte so schön sein können. Hab mir ausgerechnet, wann wäre es auf die Welt gekommen. Und definitiv Trauer über die verlorene Zukunft, ja.
Dann habe ich noch gelesen, dass 4 bis 6 Wochen nach der Fehlgeburt 8 bis 20% der Frauen Symptome einer Depression zeigen. Was ich wenig fand, erstmal auf den ersten Blick tatsächlich. Und bis zu 32% starke Angstgefühle, die nach einem Jahr weitestgehend verschwunden sind. Hast du in der Zeit danach irgendwie mal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Also ich meine jetzt nicht zum Kinderwunschzentrum dafür, sondern psychologische Hilfe, um damit klarzukommen? Oder hast du das in der Familie mit dir irgendwie gemacht?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich habe nicht in Betracht gezogen, psychologische Hilfe heranzuziehen. Ich habe dann, also mein Weg mit Trauma umzugehen, war dann auf jeden Fall ganz vielen Leuten davon zu erzählen. Es war auch teilweise in manchen Situationen so ein bisschen mit
dieses
der Tür
Oversharing
Haus.
Oder?
Ja, ganz genau. Also ich erinnere mich noch, dass ich dann wieder in der Uni war und mich Kommilitone gefragt habe, und wie waren deine Semesterferien? Und ich halt nur so meinte, ja, war ziemlich beschissen. Ich war auf Sardinien, hatte eine A-Leiter-Schwangerschaft und wurde operiert und mir wurde der A-Leiter entnommen. Und er guckt mich nur so an. Okay.
Weißt du, er denkt, du erzählst von irgendwelchen geilen Partys oder so. Und dann
genau,
sagst du
und,
so, ja.
Ja, und er dann auch nur so, okay, aber dir geht's jetzt wieder gut? Und ich so, ja, naja, geht so. Also es war dann wirklich so ein bisschen dieses Oversharing auf jeden Fall. Aber das hat mir geholfen, damit umzugehen. Und ja, meine Familie wusste dann natürlich Bescheid, ist ja klar.
Ja.
Es ist der denkbar beschissenste Weg, seiner Familie mitzuteilen, dass man versucht, schwanger zu werden.
Also die wussten das vorher gar nicht, dass ihr das versucht? Ihr habt das nicht irgendwie kommuniziert?
Nee. Guck mal, wir sind gerade zusammengezogen, wir haben uns gerade verlobt und das war auch sowas so, es war eigentlich ganz schön, das auch so ein bisschen geheim zu halten. Mhm. So, ich habe mir halt vorgestellt, wie ich dann irgendwann schwanger bin und das halt meiner Familie erzählen kann und sich alle freuen und ich sie halt so übelst damit überraschen und auch so ein bisschen schockieren kann, weil die, glaube ich, gar nicht so damit gerechnet haben, dass wir das Thema jetzt schon angehen. Und ich hatte mich voll darauf gefreut, eigentlich die dann so, ja, so ein bisschen zu schockieren und zu überraschen. Und ja, das war dann halt wirklich so dieser Anruf aus dem Krankenhaus. So, yo, Leute, ich bin hier im Krankenhaus, ich habe eine Allleiter-Schwangerschaft und mir wird der Allleiter entnommen. Es war halt ein Schock für alle.
Wir haben ja auch unsere große Community-Umfrage gemacht und da kamen auch ein paar Fragen an dich, die auch gerade zu dem Thema passen. Und erstmal ein Drittel von den Leuten, die abgestimmt haben, haben angegeben, dass sie auch eine Fehlgeburt hatten, ob eine oder mehrere, unklar, aber auf jeden Fall eine. Und da kam auch die Frage, welche Worte oder welche Gesten, welchen Umgang hättest du dir vielleicht von deinem Umfeld gewünscht? Gab es da überhaupt eine Diskrepanz zwischen dem, was dein Umfeld gemacht hat und dem, was du dir gewünscht hättest?
Ja, ganz, ganz viele reagieren so mit diesem, ja, wird schon klappen. Du musst dich einfach mal ein bisschen entspannen und dann wird es schon. Also dieser Spruch, mach dich mal ein bisschen locker, entspann dich mal ein bisschen, nicht so viel dran denken, dann klappt es schon von ganz alleine. Das ist so unsensibel und so wenig einfühlsam, weil es einfach auch nichts an der aktuellen Trauer irgendwie ändert. Und ja, wenn einem diese Zuversicht verloren geht und da Leute irgendwie um die Ecke kommen und der Meinung sind, man muss sich einfach nur mal ein bisschen locker machen und dann klappt schon alles, obwohl man im Hinterkopf irgendwie hat von wegen, okay, ich habe einen Eileiter weniger, ich hoffe, der zweite funktioniert irgendwie halbwegs und so viele Fragen in seinem Kopf hat und irgendwie schon tausendmal künstliche Befruchtung gegoogelt hat, dann denkt man sich auch nur so, ach komm, fuck off, so, du hast irgendwie absolut gar keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Ansonsten gibt's aber auch Leute, die super einfühlsam und positiv reagiert haben. Also unsere ganzen Freunde haben das dann auch mitbekommen und als ich nach Hause kam, haben sie mir Blumen geschickt, Schokolade geschickt, Karten geschrieben, haben sich ständig erkundigt, mir bei WhatsApp geschrieben, hey Sophia, wie geht's dir, was ist so los? Das hat mir extrem geholfen. Also einfach zu wissen, okay, ich bin nicht alleine, da gibt's Leute, die denken an mich.
Hättest du vielleicht einen Tipp an jemanden, der weiß, in meinem Umfeld hatte gerade jemand eine Fehlgeburt und der fragt sich dann, wie gehe ich damit jetzt um? Soll ich auf die Person eingehen oder lieber in Ruhe lassen? Hättest du da einen Tipp für einen Umgang?
Also erstmal kann man Leute immer fragen, von wegen, hey, so ich denk an dich und du musst mir sagen, irgendwie brauchst du ein bisschen Ablenkung, ist es okay für dich, wenn ich dich jeden Tag frage, wie es dir geht? Also man kann natürlich auch nachfragen, welche Reaktion erwünscht ist. Ansonsten, ich fand es so schön, dass ich einen Strauß Blumen geschickt bekommen habe tatsächlich, weil das auch so anerkannt hat. Also weißt du, wenn man im Krankenhaus ist, kriegt man Blumen geschickt, wenn man sich ein Bein gebrochen hat oder sowas. Und das war halt so dieses, okay, obwohl meine, ich sag mal auch Behinderung, nämlich dass ich einen Eileiter verloren habe und halt diesen Verlust erlitten habe, obwohl das halt nicht sichtbar ist von außen, wird das irgendwie anerkannt, so als krank sein oder als gute Besserung so. Und diese Geste fand ich irgendwie so schön, einfach ja zu behandelt zu werden wie jemand, der halt wirklich krank ist und einfach einen krassen Eingriff so hinter sich hat.
Und dann einfach nicht gesagt wird, ja, ist doch nicht so schlimm, sondern dein Schmerz und dein Verlust als legitim.
Ja. Ist tausendmal besser als dieses, naja, irgendwann klappt schon und mach dich mal ein bisschen locker.
Ja, so beim Thema Klischees und mit komischen Sprüchen, mit denen man dann konfrontiert wird, da habe ich auch mal mit Bekannten drüber gesprochen, so weil auch ja in meinem Umfeld Leute mit einer Fehlgeburt zu kämpfen hatten und das verarbeiten mussten. Die haben beispielsweise auch sowas gehört wie, ja, ist doch nicht so schlimm, dann wirst du halt nochmal schwanger. Dann kriegst du halt nochmal ein Kind, sozusagen. Und
ja, puh.
Schwierig, also
ouch.
Ich musste da auch erstmal schlucken. Aber das Allerallerschlimmste, wo ich auch echt erstmal ziemlich sprachlos war, ist, dass mal der Kommentar gefallen ist, ja, wenn ihr jetzt so oft eine Fehlgeburt hattet, vielleicht will euch Gott und die Natur damit auch was sagen.
Ja. Und das ist auch so ein klassischer Spruch. Alter, vielleicht soll es dann nicht sein. So, vielleicht soll es nicht sein.
Entschuldigung für die Wortwahl, aber wenn das jemals eine Person irgendwie sagen würde und ich würde es mitbekommen, eigentlich hat die eine Pflichtschelle verdient, weil wie, also Und wie kannst du, also wie kackend dreist, weißt du, du erhebst dich ja dann auch so als eine Art Richter über das Leben von anderen, so nach dem Motto, ja, gib halt auf, vielleicht ist das ein Zeichen von Gott oder der Natur, und ich denke mir so,
das also ist auf
ich
so glaube, Ebenen so falsch das einfach. Ist,
boah.
Das ist also, auch richtig menschenverachtend. Also sorry, aber es ist wirklich menschenverachtend irgendwie, wenn man das mal so weiterdenkt. Weißt du, was ich meine? Diese Perspektive, wenn irgendwas in der embryonalen Entwicklung oder sowas nicht funktioniert, dieses Jahr, dann soll es nicht sein. Also wenn man das mal weiterspinnt, wenn man krank ist, so soll man dran krepieren, weil dann möchte Gott irgendwie, dass man stirbt, oder kann man ins Krankenhaus gehen und sich behandeln lassen? Weißt du, was ich meine?
Stimmt,
also generell dieses Ganze, ist echt ganz cool, dass du es ansprichst. Dazu fällt mir nämlich gerade ein, dieses Ganze, da können wir auch überleiten zum Beginn, der Neubeginn der Kinderwunschzeit bei mir. Und dann auch
beim
Kinderwunschzentrum. Super. nice, heute flutscht es, oder? Weil mit diesem Kinderwunschzentrum, das ist stigmatisiert, dass man sich da Hilfe holt. Weil viele denken wirklich, es soll halt dann einfach nicht sein. Und manchmal sind es nur ganz, ganz kleine Dinge, die nicht funktionieren. Und die Ärzte im Kinderwunschzentrum sagen halt ganz klar, so, die machen keine Menschenexperimente oder irgendwie der Mensch aus dem Reagenzglas oder so, sondern sie schlagen einfach nur die Brücke zwischen Spermium und Eizelle, sorgen dafür, dass das an der richtigen Stelle sich einnistet und ein Kind entstehen kann. Also so viel Hexenwerk ist es am Ende eigentlich auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch deswegen so ein bisschen stigmatisiert, weil wenn du dann Leuten erzählst, so ja, wir sind jetzt bei einem Kinderwunschzentrum in Behandlung, dann, was ja der Subtext dahinter ist, ist ja, oh, die haben es jetzt so und so lange probiert und anscheinend klappt das auf dem, in Anführungsstrichen, natürlichen Wege nicht. Oh,
und dann machen wir es künstlich, künstliches Baby.
Das ist wohl ein Paar mit Problemen. Also da kann ich das schon verstehen, dass man da so ein bisschen Vorbehalt hat, darüber zu sprechen. Also ich kann ja auch mal, ich bin zum Beispiel auch ein Reagenzglaskind. Ich bin auch ein Kinderwunsch-Experiment, wenn du so.
Aber dafür bist du so ganz willst. Gut geraten, eigentlich, finde ich.
Oder?
Ich finde es eigentlich ganz okay.
So, aber ihr habt ja Gott sei Dank nicht aufgegeben und euch so einen Quatsch einreden lassen. So, wie ging es denn dann weiter bei euch?
Genau, also kurz nach der Heimreise ging dann mein nächster Gang direkt ins Kinderwunschzentrum zu einer Ärztin, die mich die ganze Zeit in Italien über telefonisch betreut hat. Die habe ich über familiäre Kontakte ranbekommen sozusagen. Sie war quasi auch ein Riesenstrohhalm, an dem ich mich festhalten konnte. Denn sie hat einfach auch so ein bisschen geguckt, dass da in Italien alles mit rechten Dingen zugeht. Sie hat mir dann immer gesagt, okay, Sophia, die Kollegen haben das und das und das geplant. Das ist völlig normal, das ist in Ordnung so. Das sollen die ruhig so machen. Sobald du zu Hause bist, kommst du mich besuchen. Und wir gucken, was wir machen, und ich nehme dich an die Hand sozusagen. Genau, die haben mich dort an die Hand genommen und sind dann auf meine Ängste und Bedürfnisse einfach super zielgerichtet eingegangen, haben mich ernst genommen. Und die Message war einfach, wir bekommen dich schwanger und wir verlieren da jetzt auch nicht viel Zeit. Hm. Ich habe dann so eine Zyklusanalyse gemacht, dazu haben die mich direkt als erstes eingeladen. Das ist so dieses Standardprogramm erstmal, dieses auf den Kopf gestellt werden. Da werden dreimal im Zyklus wird Blut abgenommen. Und das wird analysiert auf bestimmte Hormone, Zusammensetzungen und so weiter. Da war alles okay. Das war für mich schon mal wirklich erleichternd, dass ich wusste, okay, ich habe kein komisches Syndrom oder irgendwie eine Gelbkörperhormonschwäche oder was auch immer.
Wurde denn dein Partner auch untersucht oder hat er sich gar keine Gedanken um seine Fruchtbarkeit gemacht?
Das frage ich jetzt mal so kackenreise. Also wir haben das relativ rational sind wir das angegangen. Es hieß dann, okay, du bist zweimal sofort schwanger geworden. Wahrscheinlich sind die Spermien okay. Und es sind genug da. Das ist vermutlich irgendwas anderes, was nicht funktioniert hat. Vielleicht halt auch die Durchlässigkeit des Eileiters, wer weiß. Sie meinte, wir gucken jetzt erstmal bei dir, probieren ein paar Sachen aus. Und wenn das nicht geht, dann wird dein Partner auch nochmal auf den Kopf gestellt. Die erste Maßnahme, sage ich mal, die wir dann gemacht haben, war, dass wir eine Eisprungspritze geplant haben. Mhm. Also man geht dann so nach Zykluskalender und geht zum Punkt des wahrscheinlichen Eisprunges, geht man in die Klinik zum Ultraschall. Und die gucken dann, ob das Eibläschen auf der richtigen Seite reif ist. Weil ich habe ja nur noch einen Eileiter. Und wenn das Ei auf der Seite springt, wo ich kein Eileiter mehr habe, dann bringt's nichts, es landet dann einfach im Bauchraum. Mhm. Deswegen muss es auf der richtigen Seite springen. Das haben die kontrolliert. Und dann wurde nochmal Blut abgenommen, um zu sehen, genau, ob der Eisprung jetzt halt kurz bevorsteht. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann halt hin, Ultraschall wurde gemacht, sie ist super, auf der richtigen Seite, alles gut. Wir nehmen Blut ab und melden uns später. Und dann habe ich nachmittags einen Anruf bekommen und es hieß, ja, hallo, ihr Körper hat den Eisprung bereits selber ausgelöst. Das ist super. Sie schnappen sich bitte zeitnah ihren Ehemann und dann auch gerne mehrmals.
Also alles klar.
Das ist dann auch
vom Doktor verschrieben. Schatz, du musst mal bitte herkommen.
Genau. Und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, sodass einen fremde Menschen anrufen und sagen, so, jetzt schnappen Sie sich Ihren Mann und gerne mehrmals. Und da war dann diese Eisprungspritze nicht mehr nötig. Also hätte mein Körper diesen Eisprung nicht selbst ausgelöst, dann hätte ich mir diese Spritze selber geben können. Mhm. Der Eisprung wäre dann ausgelöst worden und so hätte man das halt dann alles ganz gut timen können. Gesagt, getan, aber in dem Zyklus hat es dann nicht funktioniert. Danach kam dann so eine Phase, wo wir so recht viel um die Ohren hatten. Also dann gab es so Hochzeiten und Urlaub, also wir haben standesamtlich geheiratet, waren im Urlaub, hatten dann nochmal eine große freie Trauung, eine große Hochzeit, waren im Urlaub mit Freunden und in den Flitterwochen. Und ich dachte mir, ich lasse jetzt nochmal 5 Grade sein und lass nochmal richtig locker und ich gönne mir einen Kinderwunschurlaub, weil dieses Thema hat mich ja monatelang wirklich intensiv beschäftigt. Ich konnte teilweise den ganzen Tag an nichts anderes denken als an meine Fruchtbarkeit und ich habe gedacht, jetzt gönne ich mir nochmal, habe Alkohol getrunken, habe gelegentlich geraucht, so wie ich Lust hatte und siehe
da, kurz
darauf war ich schwanger. Pass auf, kurz darauf war ich schwanger.
So, eigentlich ganz lustig, weil du dann genau dieses Klischee erfüllt hast von, ja, entspann dich
darüber
einfach mal.
Ja, darüber ärgere ich mich bis heute so ein bisschen, dass es tatsächlich so war, dass ich mich ein bisschen entspannt habe und locker gelassen und dann schwanger geworden bin. Ich weiß halt nicht, wie viel dazu beigetragen hat, dass ich locker gelassen habe. Ich meine, ich habe ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, der Kopf beeinflusst den Körper und der Körper den Kopf oder den Geist. Ja, aber es hat dann einfach so ganz normal funktioniert, ohne Hilfe.
Und jetzt ist euer kleiner Sohn da. Und schon ein Jahr alt.
Schon über ein Jahr alt.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn man bei diesem Punkt nochmal ist, dieses, du musst dich nur mal richtig entspannen, dann klappt das schon, ist ja auch für viele Frauen und Paare ja auch frustrierend, ne? Weil die sich denken so, was willst du jetzt von mir? So, weißt du?
Und das ist wie wenn im Streit jemand zu dir sagt, entspann dich doch mal.
Ja, stimmt.
Entspann dich doch mal, komm mal ein bisschen runter. Ja. So, entspann dich doch mal jetzt so, mach mal locker, mach mal halblang. Geht halt nicht immer.
Das passt zu einer Frage, die ich noch an dich habe, nämlich hast du dich in der Zeit irgendwie, du hast gerade schon mit Alkohol so ein bisschen angeschnitten, hast du dich dann irgendwie eingeschränkt? Wie hat das denn so dein alltägliches Leben? Du lebst ja nicht nur dann für, also dein ganzes Leben besteht ja nicht nur aus, ich gehe zum Kinderwunschzentrum, sondern manchmal auch noch andere Dinge. Wie hat das denn so dein alltägliches Leben beeinflusst?
Ich habe sowieso schon vor vielen Jahren aufgehört zu rauchen, weil mein Mann ist auch Nichtraucher und ich habe viele Jahre geraucht und dachte mir, irgendwann muss man es eh lassen. Da habe ich schon vor langer Zeit aufgehört. Dann habe ich die ganze Kinderwunschzeit auch keinen Alkohol getrunken und habe halt auch schon dieses Supplement eingenommen, dieses Kinderwunschzeit-Supplement, wo man ja auch schon sich Folsäure reinballert. Ja, das ist halt so dieser Habitus, dieses, nee, danke, ich nehme keinen Sekt, ich nehme Orangensaft. Und im Hinterkopf hat man natürlich, ja, weil ich schwanger werden möchte. Und man nimmt jeden Tag diese Tablette, halt mit dem Wunsch, schwanger zu werden. Und von daher ist das schon sowas, was täglich dann in meinem Kopf war. Und es hat mir echt gut getan, dann über diese Phase, auch dieses Sommerloch irgendwie, wo so jeder so ein bisschen seins macht, alle irgendwie so ein bisschen freidrehen im Urlaub sind, da einfach mal locker zu lassen und nicht so verkrampft irgendwie Alkohol abzulehnen und die ganze Zeit zu denken, ich will schwanger werden.
Da wird mir erst auch so richtig bewusst, wie privilegiert eigentlich so unsere Kinderwunschphase war und wie viel Glück ich auch gehabt habe. Weil, wie wir am Anfang der Folge jetzt schon gesagt haben, man beschäftigt sich vielleicht mal mit dem Worst-Case-Szenario, man rechnet aber eigentlich nicht damit, dass es eintritt. Und das war so mein Fall. Und bei dir kam jetzt so viel zusammen und du hast da so viel durchmachen müssen. Was?
Wobei das ja noch so, ich sag mal, der halbe Hardcore-Weg ist. Also ja, es war übertrieben krass und diese OP und so, dieser Urlaub, der kein Urlaub war, der ein Horrortrip war, war alles super schlimm. Aber es hat dann am Ende so funktioniert. Also bei manchen Paaren geht's ja dann auch noch weiter mit richtiger Kinderwunschbehandlung, ne? Also da muss man sich dann, wenn man eine Kryo oder eine IVF oder irgendwie sowas machen möchte, monatelang Hormone spritzen, um seine Follikelbläschen, um seine Eizellen zu züchten, damit man irgendwie 6 reife Eibläschen hat. Die werden dann in der OP entnommen und dann muss der Mann Spermien abgeben, dann werden die befruchtet und dann wird's wieder eingesetzt und man muss sich Hormone spritzen ohne Ende. Das ist dann nochmal, glaube ich, richtig krass. Also das ist auch, glaube ich, nochmal richtig belastend. Das ist sowas, was, da bin ich jetzt nicht eingetaucht. Aber ich habe es schon so gesehen. Also ich habe mich schon mit dem Gedanken abgefunden, dass wir dann vielleicht so eine Kinderwunschbehandlung machen müssen.
Ich tue mich so ein bisschen schwer damit, dann so Leidenswege zu vergleichen, weil ich glaube, dass es andere schwerer haben wird, wird dir dann auch nicht geholfen haben in dem Moment.
Nee, klar.
Ja.
Und die werden wahrscheinlich denken, oh Gott, eine Allleiterschwangerschaft, was für ein Horror, hätte ich nicht überlebt.
Genau, so. Also ist halt alles so relativ. Ich habe sonst auch gelesen, dass der wahrscheinlichste Fall ist, also wenn sonst alles okay ist und alle gesund sind, ist der wahrscheinlichste Fall, dass viele Frauen eine Fehlgeburt haben und dann in der darauffolgenden Schwangerschaft ein gesundes Kind zur Welt bringen.
Ja.
Dass das mehr so. Ich habe noch eine ganz praktische Frage an dich. Und zwar, du hast dann quasi so eine Kinderwunschzentrumbehandlung gehabt. Hat das bei dir irgendwie die Krankenkasse oder so bezahlt? Oder was kostet das Ganze dann?
Ja, das dort, was ich dort gemacht habe, das hat die Krankenkasse übernommen. Wenn es jetzt Richtung richtige Kinderwunschbehandlung geht, also mit Eibläschen züchten und entnehmen und künstlich befruchten und so weiter, da übernimmt nicht immer die Krankenkasse. Ich müsste jetzt nochmal nachlesen. Die übernimmt es bei Paaren, die verheiratet sind und ein gewisses Alter nicht überschreiten. Da übernimmt das die Krankenkasse entweder ganz oder in Teilen. Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz auf dem Schirm.
Ich glaube, also was ich mir nämlich auch...
Weil das ist teuer, ja. Ne? Also da manche Paare verausgaben sich da finanziell übertrieben. Also 10.000 Euro werden ausgegeben für eine Behandlung, die klappt nicht, die nächste Behandlung wieder Tausende von Euro. Also das kann schon richtig ins Geld gehen. So, das wird dann auch finanziell belastend so für manche Paare.
Das ist ja auch noch so ein Trend, über den wir ja nochmal in einer anderen Folge sprechen werden. So dieses, wann fangen Frauen oder Paare an, über Kinder nachzudenken, wann entwickelt sich dieser Kinderwunsch. Wir sind jetzt im Prinzip irgendwie 10 Jahre jünger als der Durchschnitt. Momentan.
Ja.
Und auch wenn ich es jetzt gerade nicht parat habe mit den Krankenkassen, aber ich denke mal, dass je älter du bist, desto weniger wahrscheinlich ist es ja, dass du auf natürlichem Wege schwanger wirst. Und vielleicht sagen dann irgendwann die Krankenkassen so, ja, und bis hierhin und nicht weiter.
Absolut.
Sozusagen.
Ja,
aber genau. Darüber, über diese Altersgeschichte sprechen wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Folge. Ich habe noch eine Frage, und zwar auch aus der Perspektive, ich bin ja hier so ein bisschen die Ahnungslose in der Runde, wenn du so willst. Also ich stelle so die Fragen, die man so von außen heraus stellt. Was hat das denn so mit deiner Paarbeziehung gemacht? Auch wenn das jetzt eine sehr persönliche Frage ist auch, aber wenn du darüber sprechen möchtest.
Du, wir droppen ja alles offen und ehrlich, oder?
was hat das mit euch als Paar und mit dem Kinderwunsch grundsätzlich gemacht? Du hast ja zum Beispiel am Anfang gesagt, dein Mann war noch gar nicht so fokussiert oder manifestiert in diesem Kinderwunschthema. Wie hat sich das denn da so entwickelt?
Also diese längere Kinderwunschphase hat sich definitiv unser Paarleben ausgewirkt, vor allem auf unser Sexleben, also vor allem so von meiner Seite, weil Sex wurde einfach immer mehr Mittel zum Zweck für mich. Mhm. Ich habe halt in den Kalender geschaut, anstatt irgendwie zu gucken, wann ich Lust habe. Und das ist auch so ein Punkt, ja, wo es dann einfach schon irgendwie belastend wird und wo alle, die sagen, hey, entspann dich mal, mach dich mal locker, auch in gewissermaßen Recht haben, aber man kann nicht anders. Also ich war besessen von diesem Kinderwunsch und ich hatte am Ende einfach kaum noch Spaß beim Sex, weil ich immer irgendwie daran gedacht habe, okay, kommt da jetzt ein Baby bei raus oder nicht? Hab irgendwie danach eine Kerze im Bett gemacht. Wir kennen sie alle, die Kerze, oder? Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht übelst damit blamiere. Schreibt uns doch mal bei Instagram, mamahalblang.podcast, ob ihr schon mal von der Kerze gehört habt. Ich merke jetzt erst, nachdem unser Sohn geboren ist, wie mich das belastet hat, weil ich halt einfach wieder so viel mehr Spaß dabei habe, weil einfach dieser Druck weg ist, dass jetzt dabei ein Kind rauskommen muss. Also es hat mich psychisch wirklich enorm belastet, dann auch so in der Paarbeziehung. Und ich hatte einfach zunehmend so eine depressive Stimmung, hatte extreme Ängste und auch so ein richtiges Gedankenkarussell. Und mir ist einfach so diese Zuversicht und Hoffnung richtig abhanden gekommen. Mir hat dann irgendwann so die Leichtigkeit einfach im Leben gefehlt.
Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich versuche, mich da hineinzuversetzen, so ein Kinderwunschthema, egal wann im Leben einer Frau dieser Kinderwunsch dann auftaucht oder wenn man sich überhaupt damit beschäftigt, möchte ich Kinder oder nicht. Das ist ja auch was irgendwie momentan heiß diskutiert wird, ob man Frauen überhaupt fragen sollte, ob sie Kinder wollen oder nicht, weil du nie weißt, ob du in ein potenzielles Fettnäpfchen reintrittst. Aber ich glaube, das Heikle an dieser Frage oder an dem Thema ist ja, dass dieser Kinderwunsch oder diese Beschäftigung mit dem Kinderwunsch irgendwann ein definitives Ende hat. Also irgendwann ist die Entscheidung absolut. Irgendwann ist halt einfach, um vielleicht im Klischee zu bleiben, die biologische Uhr de facto abgelaufen. Auch wenn du natürlich heute mittlerweile sehr viele Methoden über Leihmutterschaft oder so zum Beispiel hast, um doch noch irgendwie zum eigenen Kind zu kommen. Aber irgendwann ist das Ding einfach durch. Und ich glaube, weil da so eine Absolutheit vor dieser Entscheidung steht, ist es halt schwierig, wahrscheinlich damit umzugehen, könnte ich mir gut vorstellen, weil du halt irgendwann dich eventuell damit auseinandersetzen musst, dass du ungewollt kinderlos bleibst.
Ja, also mit dem Gedanken habe ich auch gespielt. Also natürlich habe ich mich gefragt, was wäre, wenn es jetzt einfach nie klappt? Also wenn ich nie ein kleines Baby haben werde. Und das sind Gedanken, die einen absolut zermartern. Übrigens, nice, dass du ansprichst, dieses Thema Frauen darauf ansprechen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Oder wenn ein Paar irgendwie gerade frisch verheiratet ist und im Augenzwinkern, Spoiler, macht's nicht. Ich finde, das ist so krass grenzüberschreitend.
Echt, ja, auch überhaupt zu fragen, ob man Kinder möchte.
Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Wenn du jetzt mit guten Freunden abends auf dem Sofa bei einem Glas Aperol Spritz sitzt, irgendwie lauschig zusammen und man macht irgendwie so ein bisschen Deep Talk, natürlich ist das was völlig anderes, als wenn irgendwie, weiß ich nicht, dir Tante Erna, die du irgendwie seit 3 Jahren nicht gesehen hast, bei einer Familienfeier quer über einen Esstisch irgendwie rüberrufst und was ist eigentlich mit euch beiden da hinten los? So, ist es denn bei euch langsam mal so weit? Irgendwie hier, Hannelore will ja auch mal Enkel langsam. Also ist natürlich immer, der Ton macht die Musik, aber prinzipiell, also so fremde Menschen oder Menschen, die man nicht so gut kennt, würde ich nicht machen. Also das ist so eine Frage, die ich anderen einfach nicht stelle.
Also dann
weil ich weiß, wie das bei mir halt damals auch einfach wehgetan hat, wenn die Frage kam.
Dann einfach warten, bis vielleicht eine Person das von sich aus anspricht und dann genau. darauf einzugehen, ist ja, ja prinzipiell erstmal erlaubt, in Anführungsstrichen.
Ja, oder man kann sich ja so vorsichtig irgendwie rantasten, aber so diese Frage in die Fresse, und wie sieht's eigentlich bei euch mit Kindern aus, das kann richtig, richtig wehtun so. Und ich hätte die Frage zu gewissen Zeitpunkten überhaupt nicht ertragen.
Hast du denn gerade so bei Instagram, Twitter, soziale Medien grundsätzlich, da werden ja auch oft dann so Schwangerschaftsverkündungen gepostet. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Also ich glaube in der 11. Woche oder so. Ich habe immer diese ersten 3 Monate abgewartet. Die wirst du ja auch gesehen haben, auch in deiner Kinderwunschzeit, oder? Hat das was bei dir ausgelöst?
Voll. Gefühlt ist es ja dann so, dass plötzlich alle schwanger werden um einen herum. Bei allen funktioniert's, außer bei einem selbst. Und je mehr man bei Instagram in diese Bubble irgendwie abtaucht, in diese perfekte Baby-Bubble, desto mehr schlägt einem ja dieser Algorithmus auch vor. Mhm. Also auf dieser Discovery-Page sieht man dann plötzlich nur noch dicke Bäuche, nur noch positive Schwangerschaftstests. Das kann auch richtig zermartern. Und auf der anderen Seite, wenn man in diese Kinderwunsch-Bubble abdriftet, also es gibt auf Instagram auch so eine riesige Kinderwunsch-Community, was mega cool ist, so dass sich da Betroffene irgendwie vernetzen können und sich einfach nicht alleine fühlen. Aber wenn man da gerade so am Anfang dieses Weges ist, kriegt man dann auch das Gefühl, scheiße, so bei denen allen funktioniert's nicht, bei so vielen funktioniert's nicht, und kriegt da einfach einen total verzerrten Blick auf die Realität. Und da bin ich teilweise wirklich abgedriftet. Also einmal an dieses, okay, alle sind schwanger, ich bin super neidisch und es tut mir weh. Und dann auch dieses irgendwie, ja, Kinderwunsch ist ein Riesenthema, alle sind betroffen und bei mir wird's auch nicht klappen.
Bevor wir diese Folge jetzt beenden, habe ich noch 2 Fragen aus der Community, die ich gerne an dich herantrage, die ich nämlich eigentlich ganz schön und wichtig finde. Und zwar war die erste Frage, denkst du noch häufig an deine Sternkinder? Vielleicht erklärst du auch mal ganz kurz, was Sternkinder sind für Leute, die das vielleicht nicht wissen.
Genau, also Sternkinder sind halt Babys, die es nicht auf die Welt geschafft haben oder nicht lebendig auf die Welt geschafft haben. Und da ist auch völlig egal, zu welchem Zeitpunkt die sich halt dazu entschieden haben zu gehen. Das sind dann Sternbabys, und die Mamas, die Sternbabys haben, sind somit Sternmamas. Also ich bin auch eine Sternmama und ich habe 2 Sternbabys. Und was war nochmal die Frage?
Ob ich oft an die denke?
Nee, eigentlich nicht. Das erste Mal war ja schon sehr, sehr früh, so dass ich nach einer Woche nach dem positiven Test dann diese Blutung hatte. Das habe ich noch irgendwie verkraftet und war da recht resilient. Das zweite Mal, ja, es war ein Horrortrip, aber irgendwie, es war halt auch so dysfunktional, weißt du? Also dieser Embryo hat es ja nicht mal in die Gebärmutter geschafft. Und irgendwie, ja, es ist ein Sternenbaby, aber ich denke da nicht mehr so oft dran. Und ich identifiziere mich jetzt auch nicht so extrem mit dieser Rolle irgendwie als Sternmama, aber ich bin es auf jeden Fall.
Also du hast dir dann nicht zum Beispiel vorgestellt, was das für Menschen hätten werden können oder so?
Ich denke jetzt manchmal dran, wo ich einen Sohn habe, der schon 1 Jahr alt ist, denke ich manchmal komischerweise, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich ihn jetzt nicht. Hm. Und der Gedanke schmerzt mich eigentlich noch viel mehr, als daran zu denken, dass ich vor ihm ein Baby verloren habe. Ich habe ja einen Post auf meinem privaten Instagram-Profil gemacht zum Thema Fehlgeburten, weil, ja, ich dachte mir halt, okay, alle sehen mein privates Profil und sehen zusammengezogen, verliebt, verlobt, verheiratet und eine Woche später ist sie schwanger und perfekte Bilderbuchfamilie, so war es halt nicht. Mhm. Und mir war irgendwie schon wichtig, damit einmal so ein bisschen aufzuräumen, um vielleicht auch so Awareness zu schaffen. Habe super viel Feedback bekommen und eine hat geschrieben, dass die halt jetzt aus dem Himmel zugucken, die anderen beiden Babys, und auf mein jetziges Kind aufpassen. Der Gedanke ist irgendwie ganz schön.
Die 2. Frage war, hast du dich von deinen Sternenkindern verabschiedet? Auf eine bewusste, rituelle Art und Weise?
Nee. Also ich habe keinen Ritus gemacht oder sowas. Wenn ich sowas jetzt nochmal erleben würde, dann würde ich das, glaube ich, machen. Ich würde mir eine Hebamme holen, weil Hebammen begleiten auch Fehlgeburten. Also Hebammen sind nicht nur dafür da, die gesunden, lebendigen Kinder auf die Welt zu bringen, sondern Hebammen begleiten auch Frauen durch Fehlgeburten durch, auch durch Abtreibungen übrigens. Ich glaube, das würde ich machen. Ich würde meine Hebamme kontaktieren und mit ihr dann darüber sprechen und vielleicht auch das Rituell irgendwie verabschieden. Ich glaube, es hätte mir rückblickend geholfen. In dem Moment hatte ich da, glaube ich, nicht so den Handlungsraum. Hätte mir wahrscheinlich gut getan. War irgendwie dann ganz viel gedanklich, was irgendwie abgelaufen ist, um mich zu verabschieden.
Hat dein Mann irgendwas in dem Sinne gemacht? Habt ihr darüber viel gesprochen? Über eure Sternenbabys?
Also ich hatte sehr, sehr viel Redebedarf. Er hatte weniger Redebedarf. Er hat das alles so ein bisschen, also was die Babys betrifft, so ein bisschen nüchterner betrachtet. Ihm ging es vor allem um meine Gesundheit. Mhm. Nee, ich habe da sehr, sehr viel auch mit mir selbst ausgemacht, muss ich sagen. Also weniger dann in der Partnerschaft, sondern eher mit mir selbst und auch mit meiner Schwester so im Gespräch.
Puh.
Halleluja, hey, heftiges Thema.
Heftiges
Aber es ist mir so wichtig, drüber zu sprechen, ja. Und jetzt kommt unser kleiner Comic Relief, nämlich unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Rebecca, bist du bereit?
Yes.
Erste Frage. Wie isst du deinen Döner? Mit Zwiebel? Mit Knoblauchschaf?
Ich glaube mit allem, aber nicht mit dieser, da ist ja immer so eine Tomaten-Gurken-Salat-Mischung irgendwie. Ja. Die nicht. Ich mag keine großen Tomatenstücke, generell nicht.
Schön, dass ich das jetzt auch mal über dich erfahre. Wir kennen uns schon so lange und ich wusste das noch nicht.
Wichtiger
welche
Faktor.
Soße?
Da gibt's immer so eine Joghurt- und eine Knoblauchsoße, ne?
Genau, so, und scharf.
Genau, alle drei.
Oh, okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Okay, zweite Frage. Welche Werte sind dir im Leben wichtig?
Ich würde sagen, Ehrlichkeit, Loyalität und Akzeptanz im Sinne von, dass akzeptiert wird, dass man auch nicht so schöne Seiten an seinem Charakter hat, aber dass man deswegen nicht fallen gelassen wird. Dass man einfach alles so annimmt, was die Person ausmacht.
Wie viele Zimmerpflanzen hast du?
Gar keine. Ich habe keinen grünen Daumen. Ich finde es unfassbar schön, wenn Leute super viele grüne Pflanzen und Blumen in ihrer Wohnung haben. Und das macht auch nochmal so eine besondere Form von Gemütlichkeit und Schönheit in der Wohnung, dass man sich denkt, oh ja, hier fühle ich mich wohl. Ich unternehme immer wieder den Versuch, aber ich krieg's leider wirklich überhaupt nicht hin. Nicht mal auf dem Balkon oder so. Ich bin da leider echt nicht talentiert.
Ich muss dir mal einen Kaktus schenken und wenn du es schaffst, den zu killen, dann hast du es echt nicht drauf. Okay, nice, danke.
So, Subi, das war unsere kleine Rausschmeißer-Fragenrunde. In der nächsten Folge geht's ums Wochenbett. Das hattet ihr euch ja gewünscht. Das war ja die Umfrage, die wir gemacht hatten. Ihr hattet euch entschieden, dass wir zuerst die Kinderwunsch-Folge machen. Mission accomplished, würde ich sagen. Heavy Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, oder noch Anregungen und Wünsche an diesen Podcast, schreibt sie uns gerne auf unserem Instagram-Account mamahalblang.podcast. Und bis dahin machen wir mal alle halblang.